versteckt in diesem kleinen Raum nimmt der Sneakpot die 205. Folge auf. Bevor wir weiterziehen, bringen wir diesen Auftrag noch zu Ende und sprechen über den Film Killer Elite. Mit mir hier unser Auftraggeber Martin Narajek.
Hallo!
Der Waffenspezialist, die Waffenspezialistin ist Claudia Perner.
Scheiße, was ist denn das für ein blöder Spruch?
Der mit den kurzen Haaren, Robert Krüger.
Ja, Mann.
Und da drüben unser Aussteiger, der wieder zurückkommen musste, Stefan Giesbein.
Obwohl ich lieber auf Bermuda geblieben wäre. Killer Elite. Alter, was ist denn das?
Einfach mal reingeschlürft.
Martin ist von der Killer Elite.
Killer Elite, worum ging's?
Haben wir uns eigentlich geeinigt, wer es zusammenfasst?
Der Martin.
Also, Killer Elite, es geht um...
Genau, jetzt sag mal, was du denkst, was das ist. Nein, machen wir es mal ernsthaft, oder?
Ja, mach mal.
Soll ich mal machen?
Mhm.
Killer Elite spielt...
In den 80ern.
In den 80ern.
Das ist kaum zu glauben.
Obwohl es kaum so aussieht, aber dazu kommen wir nachher.
Spielt so
in halb Europa und arabische Halbinsel im Oman und so weiter. Es geht um Killer, Auftragskiller, zwei. Mindestens zwei.
Die in einer Gruppe von vier arbeiten.
Richtig. einer von beiden, Robert De Niro, nimmt einen Auftrag an, der sich dann größer rausstellt, als er sich das eigentlich gedacht hatte und will ihn dann doch nicht machen und wird dann ein bisschen irgendwie gefangen gehalten. Jedenfalls zwingt es Jason Statham, der gerade eben ausgestiegen war aus dem bösen Geschäft des Tötens, dazu doch nochmal zurückzukommen, um seinen alten Kumpel zu befreien und einen Auftrag anzunehmen, der eigentlich das totale Himmelfahrtskommando wäre, nämlich irgendwelche SAS Ex-Elite-Kämpfer umzunieten, einen nach dem anderen. Und den Quatsch machen sie dann den Rest des Films.
Hat er sein Transportgeschäft aufgegeben oder was?
Naja, das Töten.
Ja, eigentlich möchte er sich nur noch mit der Blondine mit den Holzbeilen beschäftigen.
Das war so schön, dass sie das Stroh da und das ganze Kino, warum liegt denn hier Stroh?
Naja gut, das ist ja erstmal ein ganz klassisches Setup, so dieses der Aussteiger, der, weil sein Mentor, alter Partner, was auch immer.
Ich finde das für Jason Statham so neu, dass der mal Action macht.
Ja.
Also dieses Prinzip gibt es natürlich immer wieder. Hier haben sie versucht, das aufzumotzen, indem Clive Owen als Gegenspieler von Jason Statham auftaucht.
Funktioniert das?
Nein, aber...
Ich finde, damit steht und fällt das Ganze. Ich meine, das ist ein bisschen kontraintuitiv, diese Zusammenstellung. Finde ich schon Statham und De Niro... Aber dann erst recht Clive Owen und Statham. Und ich finde aber auch, dieses Problem wird nicht gelöst. Es ist dadurch ein eigenartiges Genre-Hybrid, ein Hybrid, weil nämlich der Statham-Teil natürlich sein muss, wir hauen ordentlich drauf und wir sehen eben, er kann kämpfen und sowas. Aber für Clive Owen wird dann irgendwie noch eine aufgemotzte Verschwörungsstory mit reingebaut.
Ja, ist dann irgendwie der Anführer oder nee, der Kettenhund einer großen alten Männerorganisation irgendwo in England, die in so einem Zigarrenclub ähnlichen Raum sitzen und wie nennen sie sich die Featherman?
Mhm.
Das ist, glaube ich, der viel bessere Titel für den Film.
Aber
das
ist ja alles wahr.
Genau, ja, beruht auf einer wahren Geschichte.
Beruht auf einer wahren Geschichte und dann hinterher im Abspann ist es nur noch inspired by. Das liest sich dann schon nicht mehr so beruht. Aber gut, ich glaube, Featherman hätte der Film heißen sollen, weil der Titel Killer Elite eigentlich.
Ich weiß aber nicht, ob Statham einen Film unterschreibt, der Featherman heißt. Die ist nicht so männlich, weißt du?
Ist wahr, ja.
Aber Killer Elite ärgert mich deswegen, weil es grammatikalisch totaler Müll ist. Weil es wird ja nicht mit Bindestrich geschrieben und auch nicht in einem Wort. Es wird in zwei Worten geschrieben, auch im Deutschen. Killer Elite.
Ja,
und das gibt's nicht. Das ist ja Bullshit.
Vielleicht meinen die das englische Wort oder so.
Killer Elite.
Ja.
Im Englischen, im Deutschen.
Ja, im Englischen würde es zumindest gehen.
Heißt der im Englischen genauso?
Ja, ich glaube schon.
Ja.
Also man erwartet so eigentlich, wenn man den Titel liest, auf jeden Fall B-Movie, weil so heißt kein ernsthafter A-Film, aber
dann denkt man, Statham ist dabei, kann es ja doch ganz cool sein.
Ja, dann sieht man im Trailer Statham Robert De Niro vor allem und dann Clive Owen und denkt sich, naja, okay, das ist ja schon mal eigentlich, das ist ein Top-Cast. Da erwarte ich dann nicht mehr so viel B-Movie. Was ich krieg, ist wirklich beeindruckende Actionsequenzen, teilweise wirklich schöne, handgemachte Action, richtige Explosionen, kein CG-Mist, das ist alles das ordentlich draufgehauene, richtige Oldschool-Action, die sich schön anschauen lässt. Aber, und das, da wirst du jetzt gleich wieder an die Decke gehen, diese Story-Parts, die
diese irgendwie... Verschwörungs...
Richtig, Geschichte. Und dann kommt immer, nach jeder Action-Szene kommt einfach so irgendeine absurde Begründung, warum es jetzt so und so weitergehen muss. Was die große Geschichte eigentlich irgendwie meistenteils nicht weiterbringt, sondern nur begründet, warum wir jetzt mit dem Auto da und da hinfahren und dem aufs Maul hauen müssen.
Ja.
Und das ist doch auch langweilig. Also wir wollen doch Statham kämpfen sehen,
nicht? Ich will Statham nicht in einer Charakterrolle sehen, in Anführungsstrichen.
Ja, okay,
das doch. Ist doch absurd. Was will der denn in einer Love Story?
Also ich finde halt, das Problem ist...
Die Love Story hält sich zum Glück zurück. Finde
ja,
ich fand es trotzdem, wie er da im Flugzeug sitzt und so vor sich hinguckt und sie dann so in Traumwelten ins Bild läuft und hallo,
aber unerträglich. Aber das ist doch relativ schmal gehalten eigentlich. Also schlimm finde ich das nicht. Ich finde am schlimmsten, dass sie quasi den Owen-Film, der da irgendwo drin steckt, verschränken sie mit dem Statham-Film, was dazu führt, dass Statham in diesen ganzen Verschwörungs, was auch immer, Sequenzen in der Gegend rumsteht und darauf wartet, dass er endlich wieder kämpfen darf im Prinzip. Und Clive Owen, okay, dann haben sie in den Kämpfen es so hingeschnitten, dass es ganz okay aussieht, aber man sieht halt, er ist kein Statham.
Ja, man sieht es sehr, sehr stark, also, finde ich.
Ich weiß nicht, das funktioniert für mich einfach nicht. Und Robert De Niro, das ist für mich so die klassische Rolle des älteren Herrn, der mal ein echt guter Schauspieler war, jetzt nicht mehr so richtig weiß, was er mit sich anfangen soll. Die Art Rolle, die irgendwann Sean Connery auch gespielt hat und so. Irgendwo steht er halt dann noch mit rum in einem Film, wo irgendein anderer, der eigentlich nicht schauspielern kann, die Hauptrolle
spielt. Also das Problem ist letztendlich, wenn ich das richtig verstehe, dass eben zu viele gute Schauspieler drin ist, die jeder irgendwo für sich einen Teil des Films in Anspruch nimmt und das passt nicht zusammen, das haben sie nicht zusammengekriegt.
Ja. Also jeder hat halt seinen eigenen Film, sein eigenes Genre.
Genau, und beide haben reingeschrieben, es passt nicht
zusammen. Ich finde, De Niro hat irgendwie den Part, der am ehesten passt.
Ja, also das ist der belangloseste Part.
Ja, nein, es ist halt echt nur so ein Sidekick, der gelegentlich mal auf
4 Tagen durchdrehen, was der
gemacht hat. Das tut niemandem weh.
Ja, und man freut sich aber immer, wenn er da ist, weil es sind auch immer echt coole Szenen, die er hat. Und speziell die Szene in der U-Bahn-Station ist ja wohl mal der Knüller am Ende. Also die fand ich sehr unterhaltsam.
Hätte es dem Film gut getan, wenn sie einen Charakter weggelassen hätten?
Also wenn sie... ich bin der Meinung, dass aus beiden ein hätte interessanter Film werden können, wenn sie Statham weggelassen hätten, dann wäre es eben Thriller gewesen. Clive Owen, wie man schon gesehen hat, hätte ein guter Film werden können. Vielleicht nicht von dem Regisseur, aber in der Konstellation. Und hätten sie Clive Owen weggelassen, dann hätte es ein ganz normaler Statham-Film sein können. Das hätte auch okay sein können. Also ich finde einfach, nach The Mechanic Anfang des Jahres ist es für mich schon ein ziemlicher Absturz, weil The Mechanic fand ich gut.
Ja. Müsste vielleicht das Buch mal schauen, ob das Buch genauso öde ist wie die Geschichte, weil es ist halt echt so...
Ein Sachbuch?
Ja, das ist eben so wahrscheinlich das Problem. Es wirklich auf einer wahren Geschichte beruht, dann hat es vielleicht einfach nicht die Dramaturgie.
Nee, aber dann konnten sie konnten sich aber dann einfach nicht entscheiden, ob sie einen Actionfilm machen wollen oder einen Thriller. Diese Entscheidung haben sie nicht getroffen und die hätten sie treffen müssen, meiner Meinung nach.
Ja, aber vielleicht schwebt das Buch genauso zwischen den Welten und man weiß es nicht.
Wahrscheinlich ist das Buch taugt eigentlich eher als Thriller, weil doch relativ viel so Verschwörung und sowas ist und die Actionsequenzen gut, man hatte halt Statham und man wollte ihn kämpfen lassen.
Ja, im Grunde ist es am Anfang nicht so gut. So eine Geschichte, ja, wir töten mal 4 Leute hintereinander, ist voll der Auftrag und die sind voll gut bewacht und ist alles gefährlich. Und dann kommen sie plötzlich an mit Erdöl und bla und Fasel und du denkst dir, das brauchst alles nicht.
Federn. Also,
will man nicht haben.
Clive Owen wollte mal hässlich sein, ne? Weil sie haben ihm irgendwie eine Narbe ins Gesicht gemalt und er hat nur ein Auge.
Ja,
und
genau.
So ist es irgendwie so...
Okay, echt? Netter, ja, aber bewegt immer beide mit.
Das netter Versuch.
Ja.
Und ich trotzdem Kleiderstände.
Ich fand den Film aber trotzdem zu lustig.
Ja?
Ich musste immer lachen.
Das fandst du denn lustig? Ja, gut. Okay. Das mit dem Stuhl. Wo er am Stuhl
ist. Oder wo der LKW vorbeikommt.
Die LKW-Szene. Die findet man aber, glaube ich, auch nur in Kino 10 lustig.
Ich muss so lachen. Aber später waren da auch noch so ein paar absurde Sprüche, wo du sagst, nee, das sagen jetzt nicht hier so.
Diese markigen Sprüche, das muss man, glaube ich, nochmal erwähnen. dass ständig so Dinge waren, wo du das Gefühl hast, da sitzt jemand und versucht jetzt einen absichtlich extrem markigen Spruch ins Drehbuch zu schreiben. Und die Schauspieler wissen nicht so richtig, wie sie mit dieser Regieanweisung klarkommen sollen und sagen denen dann halt einfach so dumm, wie er da steht.
Aber deswegen ist es ja auch so schön, wo dann das Scheiße, was sind das für ein blöder Spruch? Ja,
das ist so diese eine Szene, die so ein bisschen...
Rettet. Wo du denkst, ja. Yeah.
Aber die kommt auch erst so nach 40 Minuten oder so, stimmt. Wo man schon sehr viele so markige Dummsprüche ertragen müssen. Dass man eigentlich denkt, der Film zieht das jetzt durch.
Also die sowohl der Regisseur als auch der Drehbuchautor haben ja so
haben noch nichts gar nichts vorher gemacht.
Ne? Genau. Also insofern.
Der Regisseur hat irgendwie vorher mal einen Kurzfilm gemacht und der Drehbuchautor gar nichts. Zumindest laut IMDb.
Wie haben die das geschafft, dann diese drei Schauspieler
da anzuziehen? Das frage ich mich immer wieder, wie das passiert, dass solche Projekte dann bei solchen Leuten.
Vielleicht ist es ein Synonym für einen Regisseur.
Du meinst, also das ist unter Pseudonym gedreht, das ist eigentlich wer anders?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Keine oder Ahnung. Irgendjemand denkt, das ist geil, doch bei einem Stephen-Film. Das ist keine Rolle.
Und dann sind oder es ist die Regiearbeit von Robert De Niro die erste oder so.
Der hat doch schon mal
mehr gemacht.
Und dann sitzen sie, wenn man sich das Make-off anguckt, sitzen die Schauspieler zusammen und sagen, wie viel Spaß sie dann beim Drehen gehabt hatten. Und man sieht ihn aber eigentlich irgendwie wahrscheinlich an, dass es ziemlich öde war oder sonst irgendwas.
Clive Owen in jeder zweiten Szene vermöbelt hat.
Naja, die dachten wahrscheinlich, es ist eine Win-Win-Situation. Stephen fühlte sich aufgewertet durch Clive Owens Anwesenheit im Film und Clive Owen wollte mal was Markigeres machen und genau.
Genau.
Ja. Und De Niro wollte mal wieder was mitspielen, was gut läuft an den Kinokassen.
Ja, der wollte mal wieder mit einem M16 in der Gegend rumballern, glaube ich. Also man hat ihm irgendwie angesehen, dass er damit Spaß hatte.
Stimmt, aber
das war super.
Aber ein bisschen unangemessen. Ich finde nämlich, De Niro wirkte die ganze Zeit ein bisschen belustigt. Also selbst an Stellen.
Ist er irgendwo im Oman, in
Kühlen, irgendwo eingesperrt und so, gefoltert, was auch immer.
War immer ziemlich gut drauf.
Ach, ja, nö, geht, läuft.
Ja. Okay.
Der ist auch ein bisschen die A-Team gewesen, also bis auf die, also zumindest
sie waren ja nicht in Frankfurt, Köln.
Nee, bei den Guten ist nie einer angeschossen worden irgendwie. Gut, der Typ mit dem LKW, der
Stephen wird nie angeschossen.
Kriegt auch nie richtig eins.
Doch, der hat einen abgekriegt, oder?
Stephen echt? Kriegt am Anfang neu. Des Films einen ab und will dann aussteigen. Und danach aber nicht. Danach gibt es schon lange Schießereien.
Also ich wüsste jetzt auswendig keinen Film, wo er wirklich mal...
Er ist doch auch der Held.
Ja, ist immer der
Held. Naja, bei Crank ist er schon in gewisser Hinsicht
benachteiligt. Okay, bei Crank.
Aber, ja. So,
ja.
Möchtest du noch was sagen dazu?
Eigentlich
schau nicht so angewidert, Claudia.
Nee, angewidert ist falsch, aber ich bin schon so, also wenn du nicht Sneak gehst und dann kommt der Name Stephen, dann denke ich, jetzt werde ich gut unterhalten, weil ich mag sowas eigentlich und irgendwie, es hat sich gezogen und ich fand es eigentlich doch eher langweilig.
Wie lang geht er?
Na, normale
90 oder sowas.
Ja. Also.
Ich hatte ja vor der Sneak ein bisschen Angst, dass ich einschlafen würde, weil ich doch irgendwie noch müde war. Aber mich hat er zumindest nicht so sehr gelangweilt, dass ich schlafen musste.
Und ich fand halt Anfang des Jahres bei The Mechanic, wie war es, Ben Foster oder sowas, ja? Genau. Ja. Und da finde ich, hat das nämlich funktioniert, dass wenn man einen echten Charakterdarsteller damit reinwirft, dann merkt man richtig, wie das den Film aufwertet und wie der Film an Komplexität gewinnt und sowas. Und wenn das hier genauso gedacht war, dann...
Da darf man keinen Kleiderständer nehmen.
Ja, also das hat einfach hier nicht funktioniert.
Ja,
lieber The Mechanic schauen.
Das ist wirklich viel zu lang. Also
stellt euch mal vor, wir würden hier im Sneakpot noch einen Kleiderständer nehmen.
Also, ja, wäre total
funktioniert Quatsch. Nicht.
Auf dem Bild sah es gut aus.
Ja, das stimmt. Also der Film ist 116 Minuten lang, um die Frage von Martin noch zu beantworten. Ja, und ich finde, 84 hätten es getan. Also wenn der 84 Minuten lang gewesen wäre und man hätte nicht an der Action gekürzt, sondern an dem Blabla zwischendrin, dann wäre das ein schönes Dauer auf die Fresse gewesen. Die Action war richtig gut, rein visuell und von den Kämpfen her fand ich die wirklich toll.
Ja, aber in dieser halben Stunde, die du da rausgekürzt hättest, wäre Clive Owen rausgekürzt worden.
Das wäre dramatisch, zwangsläufig. Also
ja, aber doch, es ist doch sein Konflikt, der...
Ja, aber dafür gibt es ja dann die DVD-Specials,
auf denen wir seinen Konflikt haben. Lassen ihn aber
ins Leben spielen. Nicht mehr mit.
Egal. Das ist wahrscheinlich trotzdem im Krankenhaus von Clive Owen verhauen, von Stephen verhauen lassen. Und es war immerhin so inszeniert, dass es so aussah, als hätte er eine Chance gehabt.
Das ist vielleicht wieder ein Film, den du nochmal umrechnen könntest für die Claudia, dass die auch hier einen Sneakpot Director's Cut machen.
Ich hätte gern ein bisschen besseres Material.
Ja, was ist eigentlich mit dem anderen Schnitt von was war's? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, ich arbeite an den rechten, Aviator.
Ach, richtig, du wolltest Aviator umschneiden.
Wenn ich schon in einem Filmprojekt mit Statham irgendwie beteiligt bin, dann doch bitte auch mit nachgetreten Szenen. Da würde ich mich dann persönlich drum kümmern.
Mhm. Ja. Wie viele Punkte möchtest du geben?
Statham oder den Film?
Nein. Statham fühlt sich gut an, 10 Punkte. Und dann der Rest?
5.
5?
Ja.
Ja.
Ich also gebe ihm 6.
Es gibt Schlimmeres, aber...
Ich gebe ihm 7,5.
Das so viel? Ganz schön, ja. Positiv.
Ja, doch.
Okay.
Ich habe nicht geschlafen. Drauf. Ja, ich bin noch so entspannt und ärgere mich über nichts.
Okay, dann gucke ich ihn nicht. Also 6. Ich
guck ihn.
Allein die Szene
von auf DVD.
In der U-Bahn, das, ja, das hat mich sehr, sehr gut unterhalten.
Dann leih ich mir irgendwann mal auf.
Wo er hinter der Ecke vorkommt und dann...
Oh, sehr schön.
Am Ende also, seine Jacke, ja, wieder so schön anzieht.
Also es ist auf keinen Fall ein Film, für den man ins Kino gehen muss. So viel ist okay. Auf jeden Fall klar. Oder?
Also Videothek, DVD.
Also wenn man echt langweilig hat, ja, mein Wiener kann man es machen, aber...
Ja, aber es gibt so viele andere Filme, die, ja, man noch sehen kann. Also,
ja. Mhm. Was denn zum Beispiel, Claudia? Ist das eine Überleitung?
Ja. Ja.
Also,
der Chat wird gerade The Assassin vorgeschlagen mit Stallone und Antonio Banderas. Ob das eine Alternative ist?
Von Punkboy.
Ja, ich habe diesen Film mal gesehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ich auch nicht. Assassin.
Assassin, der ist uralt.
Assassins.
Oder? Assassins.
Mehrzahl. Ich habe den mal gesehen.
So Killer.
Ja. Ich glaube, ich habe den Trailer
irgendwer gesehen. Irgendwer hockt, ja, in so einem Kirchturm drin und will mit dem Snipergewehr irgendwie ihn abschießen und mehr weiß ich nicht mehr.
Gut.
Ich will auch so ein Wasser.
Ja, das sind doch irgendwie, der Stallone und der andere sind irgendwie Sniper-Kollegen, streiten sich im Urwald, glaube ich, und dann sind sie verfeindet oder irgendwie sowas, glaube ich, in der Richtung.
Egal. Ja, schön.
Auf geht's, okay. VfB.
So. Spielt er heute?
Wer ist denn der VfB?
Stuttgart.
Ah, warum? Ja. Da ist doch gar kein S drin im Namen.
Was heißt denn VfB?
Verein für Ballsport oder sowas.
Okay. Verein für Ballsport.
Das, ganz ernsthaft, ja, das heißt es vermutlich.
Ja. Okay. Das kann der Chat.
Genau,
das Chat. Wir also Chat finden das mal raus.
So, die Claudia googelt derweil den nächsten Film.
Nein, bevor wir über den nächsten Film reden, möchte ich noch, damit, dass die Hörer auf jeden Fall hören, bevor sie einschlafen, weil sie den
Aufwachen.
Sneakboard jetzt zum Einschlafen hören, möchte ich darauf hinweisen, wir haben vor ein paar Folgen in der Folge, als Ben und Pretty Mary Kay zu Besuch waren, haben wir schon mal darauf hingewiesen, oder Michi hat euch darüber berichtet, wie ihr deren Debütalbum unterstützen könnt. Und da läuft jetzt wirklich der Countdown. Also ihr habt noch etwa eine Woche Zeit. Am 31.10. läuft die Frist ab. Und die brauchen noch etwas Unterstützung. Also wenn ihr, das wurde ja damals schon mal erklärt, es geht darum, ihr bestellt quasi die CD vor. Und wenn sie genug Geld zusammenbekommen, dann bekommen sie dieses Geld für ihre Produktion. Aber wenn das Geld nicht zusammenkommt, dann kriegt ihr euer Geld zurück. Wenn sie genug Geld zusammenbekommen, dann bekommt ihr die CD. Also eigentlich könnt ihr dabei nichts verlieren und ihr unterstützt eben ein junges Bandprojekt, ein befreundetes junges Bandprojekt. Und um mehr zu erfahren, geht ihr am besten auf die Website, nämlich www.startnext.de und dann Pretty Mary Kay. Wir verlinken das auch nochmal auf der Sneakpot-Seite. Also eine Woche Zeit noch und sie brauchen nur ein bisschen Unterstützung, also tut das. Sollen wir jetzt gleich was über...
Das können wir
dann schließen wir doch mal an.
Nur, dass das am Ende, werden wir dann noch, am Ende dieser Folge, also noch nicht, genau, einschlafen, über das nächste Konzert in der Pinken Bar reden. Das ist nämlich auch schon in trockenen Tüchern.
Genau.
Ja.
Unsere Stream-Hörer haben das vielleicht in der Pre-Show gehört, dass in trockene Tücher gerollt ist.
mit Pretty PLC.
Genau.
Genau. Und die Auflösung ist bereits im Chat verfügbar. Es ist der Verein für Bewegungsspiele e.V. Das war also sehr nah dran.
Okay. Gut, also bitte unterstützt Pretty Mary Kay und ihr Debütalbum.
Genau.
Hier der Aufruf.
Und jetzt unterstützt sie Claudia, indem ihr weiterhört beim Erzählen weiterer Filme.
Habt
die
ihr
sie
nichts gesehen?
Ich habe nur Filme im Flugzeug gesehen.
Ich habe noch.
Erzählen aber auch.
Die Sicherheitshinweise.
Also ich habe
ja letzte Woche schon ausgiebig darüber gesprochen.
Ich habe noch zwei Filme in der Montagssneak gesehen, die inzwischen auch angelaufen sind. Und zwar erstens der wunderbare Film Abduction oder Atemlos.
Das ist doch mit diesem absurden Vampir-Typen.
Genau,
der, ja, Werwolf-Film. Ist es das, der den Titel Atemlos trägt? Also, oder?
Keine Ahnung. Er heißt Atemlos, gefährliche Wahrheit.
Oh.
Ja, habe ich meinen Einsatz verpasst, hätte ich auch
oben. Ja,
ja, ja,
okay, nochmal.
Sag nochmal. Atemlos, gefährliche Wahrheit.
Oh.
Das kam ganz natürlich. Ja, also genau, Taylor Lautner heißt der Typ, der spielt den Werwolf in den Twilight-Dingern. Und ich weiß nicht, wir hatten schon mal über Twilight gesprochen, oder? Ich habe ja nur einen gesehen von den Filmen. Und hatte immer
das Gefühl, das Plakat mitgenommen extra. Gell?
Genau.
Ja.
Aber das hast du noch nicht verraten.
Ach, das, was da drüben hängt.
Das ist doch für...
Geheim.
Der spielt dort den Werwolf, hier nicht. Also der versucht offensichtlich aus dem Vampir- und Werwolf-Fach zu wechseln. Und in diesem Film hier ist er der junge Nathan, der mit seinen Eltern zusammenlebt und in die Schule geht und so ganz normal und so. Wenn man mal davon absieht, dass sein Vater ihm einen ziemlich krassen Kampftraining unterzieht. Und eines Tages findet er sein eigenes Foto auf einer, für ein Schulprojekt schaut er sich solche Seiten über vermisste Personen an. Und da findet er sein eigenes Foto als kleines Kind. Wobei, wie er das rausfindet, dass das er ist, wird auch ein bisschen kompliziert erklärt, nämlich weil der dort auf dem Foto das Kind ein T-Shirt anhat, was bei ihm zufällig noch rumliegt.
T-Shirts gibt es auch nur einmal.
Ja, und T-Shirts hat man ja auch meistens dann. Man hat dann meistens, wenn man 8 Jahre älter ist oder sowas, hat man meistens das eine T-Shirt dann noch irgendwo bei. Naja.
Okay. Hast du das nicht?
Nee, ich habe das nicht.
Der Martin hat sogar noch an.
Und dann, stellen sich halt...
Ich habe es auch nie ausgezogen.
Vor 8 Jahren. Aber ich bin immer noch gut. Ja. Und dann stellt sich eben auf einmal die Frage, okay, was ist da passiert? Wurde er entführt als Kind? Wenn das der Fall ist, wer sind dann die Leute, die vorgeben, seine Eltern zu sein? Und das Ganze artet dann eben aus in so eine Verfolgungsjagd, Thriller, ein bisschen Action, was auch immer.
Okay.
Und ich dachte ja immer bei Twilight, wie heißt der, Robert Pattinson ist mit Abstand der schlechteste Schauspieler. Bin da inzwischen nicht mehr so ganz
sicher.
Weil dieser Taylor Lautner.
Hört euch dazu nochmal die Folge an, wo Claudia kurz über Twilight redet.
Ja, also ich bin wirklich beeindruckt und ergriffen. Dieser Taylor Lautner ist wirklich, also die Subtilität seines Spiels ist so unterirdisch.
Echt?
Aber das Erstaunliche an dem Film ist, dass er trotzdem mit einer ganzen Menge ganz guter Schauspieler angereichert ist. Er hat ein beschissenes Skript und einen beschissenen Hauptdarsteller, aber es spielt zum Beispiel Sigourney Weaver mit und Alfred Molina und Maria Bello, also einige Leute, die ich eigentlich ganz gerne mag. Mhm. Bei einem echt miesen Skript mit einem miesen Hauptdarsteller in einem Film, den meiner Meinung nach niemand sehen will, weil das Twilight-Publikum schaut sich doch sowas nicht an. Und
keine Ahnung, wir können ja mal den Martin dazu fragen.
Ja?
Ja, also warum nicht? Also es geht ja nicht um den Schauspieler, sondern um die Person, ne?
Du würdest ihn ja
aber Twilight,
einfach nur
ja, klar,
zu sehen.
Aber
ja,
die Twilight-Fans sind doch verträumte Mädchen von 37.
Deswegen haben wir doch den Martin dabei.
darfst du verraten, warum der gejagt wird oder warum der adoptiert oder entführt wurde oder was auch immer?
Na, das wäre ja Spoiler.
Ja, im Trailer wird doch, glaube ich, schon ganz viel verraten, oder?
Ja, aber es ist vielleicht alles anders, als du denkst.
Ach ja.
Naja, oh es Gott. Ist halt irgendwie kompliziert, was auch immer. Was
spielt Clive Owen auch mit?
Interessiert auch keinen. Nein, Clive Owen spielt nicht mit. Also es ist wirklich ein vollkommen unsinniger, überflüssiger Film, den kein Mensch braucht.
Ich habe gesehen, du hast aufgeschrieben, dass du 10 Punkte... Ach nee, von 10 Punkten, Entschuldigung.
Ich gebe 2 Punkte. Der Regisseur hat übrigens auch Too Fast and Too Furious gemacht.
Oh, na, das ist mal eine Referenz.
Ja, also ich finde den Film wirklich sehr überflüssig. Er macht mich ein bisschen traurig, weil es scheint um Sigourney Weavers Karriere nicht so gut bestellt zu sein oder ich weiß nicht.
Ist sie nicht auch bald im Alter von Robert De Niro?
Gibt ihr niemand mehr einen Job oder was? Ja,
also oder ist sie Alkoholiker?
Ich finde, die taucht andauernd auf. Die war doch bei Paul, ist sie dann... Sonst habe ich es gespoilert, egal. Andauernd taucht die irgendwie.
Die kriegt
so
keine, die ist jetzt im kritischen Alter für eine Schauspielerin.
Spielt verrückte Tanten und solche Sachen.
Ja, genau.
Ja, wann habe ich die zuletzt mal in einem guten Film gesehen? Oh Gott.
Ja,
ja. Also Taylor Lautner in Abduction, atemlos, braucht wirklich kein Mensch. 2 Punkte.
Gut, du warst weiterhin in der Modest.
Lässt das Publikum atemlos zurück. Vor Schockstarre.
Wie oft warst du eigentlich in der letzten Woche in der Montagssneak? Wenn du so viel Filme
hast. Montag, Dienstag, Mittwoch.
Jeden Tag der Woche.
Also es war vorletzte Woche. Und letzte Woche habe ich in der Montagssneak Contagion gesehen. Den neuen
Steven Soderbergh. Dieser Virusfilm.
Genau.
Da habe ich so viel Gutes schon drüber gelesen.
Hast du?
Ja.
Interessant. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was da andere Leute zu sagen. Also Soderbergh kennt man ja, spielen echt alle mit jetzt hier. Also Matt Damon, Kate Winslet, Marion Cotillard, Lawrence Fishburne, Gwyneth Paltrow, alle möglichen Leute, Jude Law. Also es ist echt sowas von voll gestopft mit Stars.
Die Paltrow, die ist doch schon in der ersten Szene tot, oder?
Ja, aber taucht in Rückblenden auf. Also ist eine größere Rolle, als man
vielleicht denkt. Okay, als man vom Trailer ja, meinen würde. Ich zusammenfassend gelesen, so, ja, kehrt zurück, ist tot. Wie jetzt? Sofort?
Also prinzipiell ist es so, in dem Film geht's, wie ihr aus dem Trailer wisst, um einen globalen Ausbruch eines Virus. Und tatsächlich die Szene ganz am Anfang mit Gwyneth Paltrow, wo sie zurück nach Hause zu ihrem Mann Matt Damon kommt und so und stirbt, das ist ganz am Anfang, als eben wirklich der Virus noch nicht bekannt ist, als noch nicht da ist. Und dann geht es in dem Film vor allen Dingen eigentlich um die Infrastruktur, was passiert dann? Also die WHO, die verschiedenen Forschungsinstitutionen, was machen die, wie sind die Abläufe, wie reagiert die Presse, wie wird versucht, sowohl eben dieser Virus zu isolieren und rauszufinden, wie man ihn bekämpfen könnte, aber auch, wie versucht man eben jetzt mit der Situation umzugehen. Darum geht's.
Mhm. Und sowohl makroökonomisch, also so irgendwie WHO hast du gesagt und so die Großen, aber auch kleine, also irgendwie werden Familien gezeigt, wo irgendwie mal ein paar Leute wegsterben oder Essen geholt werden muss und so.
Ja, ja, also es wird... Also zum Beispiel die Matt Damon Familie ist eben so eines der kleinen Beispiele, was passiert da, und das wird auch nicht, also Matt Damon wird dann nicht irgendwie in diesem Film zum Helden, der irgendwie Gott weiß was macht oder so, sondern es geht da wirklich um dieses Familienlevel, und dann zeigt man eben auch, wie Panik ausbricht, wie es eben darum geht, kriegen die Leute was zu essen, dann fangen die eben an, die Fenster von irgendwelchen Apotheken einzuschmeißen und sowas, also man sieht eben wirklich so, wie entwickelt sich die Situation. Das ist interessant, finde ich, aber für mich ist es gleichzeitig auch ein bisschen ein Problem des Filmes, weil der Film, ich habe mich dahinter mit meinem kleinen Bruder drüber unterhalten, funktioniert eigentlich ein bisschen wie so eine Dokumentation von einem bestimmten Prozess, also wie zum Beispiel irgendeiner von uns hatte gesagt, wie eine Doku aus einer CD-Fabrik. Also wirklich so, du schaust dir das eben an und du siehst dann so, ja, das ist ja interessant, und dann passiert das und dann versuchen die das und dann das ist der nächste Schritt und so weiter. Und du verfolgst es eben und du siehst die Einzelteile, wie die funktionieren. Aber trotz...
Die Katze?
Das wird nicht funktionieren, Katze.
Okay. Das hat er auch gerade gemerkt. Also ein bisschen so wie auf N24, 11 Uhr abends Dokumentation, was wäre, wenn ein Virus ausbricht global?
Richtig, ja. Nur dass ich glaube, dass auf N24 die das durch plakative Thesen anheizen würden und vielleicht sogar mehr Spannung. Finde ich, es ist schon interessant, aber der Film hat eben einfach dadurch, dass er so die Einzelteile zeigt, keinen Spannungsbogen. Es ist dann so.
Man hat doch auch niemanden, mit dem man dann Sympathie haben. Das ist
schon mal so kurzzeitig, aber die Leute verschwinden halt dann auch wieder so, ja.
Schauspieler schaffen es nicht, irgendwie da Atmosphäre reinzubringen.
Ja, also ich würde nicht sagen, dass der Film keine Atmosphäre hat, aber es ist eben schon so, dass ich finde es dadurch ein bisschen technisch. Und obwohl Millionen und Millionen Leute sterben, das kriegt man mit, ja, und man sieht auch, wie Leute sterben, bleibt man, also finde ich, so ein bisschen außen vor. Und man sieht, dass Steven Soderbergh hier dieses, also erzählerisch das Prinzip anwendet, dass eben Leute auftauchen, auch eben große, bekannte Schauspieler, und dann aber auch möglicherweise einfach wieder verschwinden und gar nicht fertig erzählt wird, was mit denen passiert. Hm. Oder sie verschwinden für eine Stunde und tauchen dann wieder auf und so. Das ist schon ein bisschen so das erzählerische Prinzip des Films. Und da sage ich auch, okay, interessanter Ansatz, aber es hilft jetzt in dem Fall auch nicht gerade, wenn du sowieso für mein Gefühl eigentlich zu wenig Spannungsbogen hast.
Und jetzt ist es vergleichbar mit Outbreak?
Also Outbreak, finde ich, produziert mehr Angst. Also ja, für mich.
Outbreak habe ich, als der irgendwie rausgekommen ist, ein paar Wochen später im Flugzeug gesehen, auf dem Langstreckenflug. Und da haben ja noch alle Leute den gleichen Film gucken müssen, nicht wie das jetzt ist. Und mein Bruder und ich saßen danach im Flugzeug, haben angefangen zu husten wie wild. Also das fanden die anderen Leute nicht so lustig.
Also das gab es natürlich im Kino auch, dass da irgendwie jemand zu husten. Also ich finde den Film, ich tue mich ein bisschen schwer, mich da zu positionieren. Ich finde, es ist kein uninteressanter Film, aber als Spielfilm Das ist das so richtig, ob das so richtig funktioniert?
Geht man so bedrückt raus? Oder also du hast gesagt, man kriegt weniger Angst als in Outback? Oder kriegt man überhaupt keine?
Ich war so viele Millionen Menschen gestorben und ich war eigentlich unberührt. Ich fand es interessant zu sehen, wie dann die verschiedenen Institutionen ineinander greifen und was funktionieren muss, damit dann am Schluss was auch immer passiert und so. Das fand ich alles ganz interessant, aber also für mich... ich will jetzt gar nicht sagen, es gibt bestimmt Leute, die sagen, es ist ein fantastischer Film. Ich will jetzt ja gar nicht sagen, dass so ein Viren-Pandemie-Film so sein muss, dass er so eine Sensationsstimmung erzeugt. Aber ich war so ein bisschen, also ich bin so rausgegangen und habe gedacht, ich hätte nicht erwartet, dass ein Film mit so viel Toten mich so interessiert, aber kalt lässt.
Ja, anonyme Tote sind letztendlich.
Nicht unbedingt. Nee? Es sterben durchaus auch wichtige, zentrale Personen, aber auch das wird dann so. Ja, die werden dann in den Leichensack gepackt und dann sind sie weg.
Krass.
Ist ja okay.
Ich hab gelesen, dass er sehr eng mit so einem Virologen und Katastrophenforschern zusammengearbeitet hat, um eben so diese Absurditäten, die zum Beispiel in Outbreak vorkommen, irgendwelche Sachen passieren, die nicht so funktionieren, um die halt wirklich realistisch und ernst rüberbringen zu können. Also während der Drehbucharbeit, während des Films, während des Schneidens, dass er immer wieder Kontakt hatte mit dem entsprechenden Virologen und mit den Katastrophenforschern, die eben sowas vorbereiten. Und dadurch ist er halt wohl sehr echt. Kann natürlich sein, dass wenn man echtes Leben zeigt, das hatten wir vielleicht schon ein oder 18 Mal besprochen, ist halt nicht so spannend wie...
Ja,
Fantasie
ja,
auf die Fresse,
gut, aber man Jason kann ja, Statham. Naja gut, aber man kann ja hier nicht behaupten, wie gesagt, bei Millionen von Toten, es gibt nicht genug Spannung. Es gibt durchaus genug Spannung in dem, was passiert. Es ist eher, also ich finde es interessant, dass du es sagst, wie da gearbeitet wurde. Das ergibt viel Sinn, weil er ist halt ein bisschen technisch in gewisser Weise. Er zeigt, wie ich ja am Anfang gesagt habe, wie Dinge funktionieren. Er zeigt, wie bestimmte Abläufe dann, aber was auch außer Kontrolle gerät, wie Menschen darauf reagieren und so. Das ist alles sehr interessant. Aber eben so als Film... Also ich habe da fast vielleicht schon wieder ein Genreproblem, weil für mich ist ein bisschen wie eine Hochglanz-Doku mit nachgestellten Szenen, ja.
Gibt's da so Szenen, wo dann so ganze Stadtteile isoliert werden, so von Militär und sowas, oder
Es gibt auf jeden Fall solche Szenen, wo du siehst, wie eben der Müll sich auf den Straßen häuft und die Leute in Horden irgendwo einfallen und sich ums Essen prügeln und dann Militär eben versuchen, die Lage unter Kontrolle zu kriegen. Sowas gibt's. Also ein interessanter Film. Ich will gar nicht...
Ich möchte ihn sehen.
Kann man anschauen.
Ich möchte ihn sehen.
Ich bin aber deswegen interessiert mich, wenn jemand sagt, fantastischer Film, sage ich so, interessanter Film.
Okay. Punkte?
Ja, ganz schwierig. Ne? Also für einen Kinospielfilmabend wäre es für mich echt total durchgefallen. Aber es ist eben ein interessanter Film. Trotzdem würde ich, glaube ich, 7 Punkte geben. Aber
okay,
mir da,
das ist schon mal nicht schlecht.
Aber bin mir da unsicher, ehrlich gesagt. So. Ja.
Okay.
Ja.
Schön.
Ja.
Wie geht's weiter?
Ich habe auf dem Flug ein paar Filme geschaut, aber nichts Spektakuläres. Den ersten Film diesen vierten... Das Prequel von X-Men, aber da haben wir schon ausgiebig drüber gesprochen und da gibt's auch nicht viel hinzuzufügen. Nettes Filmchen, dann habe ich Flug der Karibik 4 gesehen.
4? Ja. Sind wir jetzt bei 4?
Ja,
oder?
Ja, das ist der aktuelle.
Ich habe dann Penelope Cruz.
Ich habe dann zwischendurch ein bisschen geschlafen und er hat mich eigentlich nicht so
begleitet. Hat dich die neue Stimme geärgert? Ach nee, du hast ihn in Englisch wahrscheinlich gesehen,
gell? Ja.
Okay.
Ja, kennt ihr den... Den zweiten Zombie-Film von Romero, wie heißt der? Dawn of the Dead. Den haben wir neulich gesehen in der synchronisierten Version, wo ja die Synchronsprecher wechseln zum Teil. Ne?
Echt?
Und mittendrin eine Person, und zwar mehrmals. Also zwei Personen wechseln immer mal wieder die Synchronsprecher, wo plötzlich die Frau dann eine viel tiefere Stimme hat. Und dann auf einmal so, warum hast du das so? Und du so, hä?
Wie lustig.
Finde ich einen ganz coolen Effekt.
Dawn of the Dead ist das mit diesen...
Das ist in der Mall.
Also mit der Mall,
aber
dieser der schrecklichen Eröffnungsszene da.
Ja.
Okay. Genau. Der war auch in der Sneak.
Ja. Nein, das, was in der Sneak war, war der.
Nee, also das ist der dieser Remake. Klassiker. Genau. Also das hier ist der aus den 70ern oder sowas.
Ach so.
Ja.
Okay.
Ja.
Ja. Nee, das ist doch mal ein Effekt. Im Zweifel schiebt man das für die Erklärung einfach auf die Zombie-Seuche.
Das liegt auch bestimmt daran, dass irgendwie es eine geschnittene Version gab, die synchronisiert wurde oder sowas und dann später vielleicht Szenen doch noch wieder reingeschnitten wurden oder
sowas. Irgend sowas, ja.
Man muss das nochmal nachsynchronisieren. Sehr lustig.
Ganz guten Effekt.
Die Sprecherin ist wahrscheinlich sogar die gleiche, hat aber in der Zwischenzeit einfach viel, viel mehr Whisky getrunken geraucht und dann...
Nee, sie klingt ganz anders.
Anderer Dialekt.
Und dann geht's halt wieder zurück. Da plötzlich spricht sie wieder so wie vorher.
Okay, sehr lustig.
Ja.
Ja. Ja, ja, die Zombies.
Ja, hast du sonst noch irgendwas?
Ja, Priest, aber der ist unfassbar schlecht. So ein Vampir.
Mit Paul Bettany.
Quatsch.
Wow.
Ich habe nur noch
ein Unsinn. Also,
musst du jetzt weitermachen?
Du hast noch irgendwas Fantastisches
gesehen. Ich habe Melancholia gesehen. Von Lars von Trier, der Neue.
Oh, erzähl mal.
Okay. Also erstmal, der neue Lars von Trier war ja ausreichend Kontroverse in Cannes um seine Äußerungen und um den Film. Kirsten Dunst spielt die Hauptrolle und die Gainsbourg-Tochter Charlotte, wie auch immer. Und außerdem spielt Kiefer Sutherland mit und noch so ein paar andere Leute, die man kennt. Stellan Skarsgård und John Hurt und sowas. Aber es geht primär um die beiden Schwestern. Der Film fängt an mit einer verlangsamten, wahnsinnig romantisch ästhetisierten Sequenz, in der wir vor allen Dingen die beiden Schwestern sehen, mit noch dem Sohn von Charlotte Gainsbourg, in einer Art Endzeitlandschaft, also man merkt Funken sprühen und so weiter. Und es geht ja hier in dem Film eben um diesen Planeten Melancholia, der eigentlich an der Erde relativ nah vorbei wandern soll oder sich halt auch trifft. Wir erfahren gleich in der Anfangssequenz oder am Ende der Anfangssequenz, dass die beiden Planeten kollidieren und dass es dann eben große Explosionen gibt und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich von Anfang an klar, dass das Ende der Geschichte, ja? Also die Erde geht drauf.
Also es ist ein Kurzfilm.
Nein. Und also diese Anfangssequenz ist unvorstellbar stilisiert, auch mit schwülstigen Wagner-Klängen unterlegt und sowas. Und irgendwie auf eine ganz eigenartige Art zäh und zieht sich, aber es ist unheimlich eindrucksvoll. Und dann springen wir in der Zeit zurück. Der Film ist dann in zwei Teile geteilt. Der erste Teil heißt Justine, das ist Kirsten Dunst's Figur. Und hier sehen wir die Feier zu Kirsten Dunst's Hochzeit, die von ihrer Schwester ausgerichtet wird, diese Feier, ganz groß, in so einem Landsitz. Das Problem ist, Kirsten Dunst hat eine Depression. Und im Laufe dieses Hochzeitsfeierabends eskaliert die Situation eben in verschiedenen Stadien und man merkt auch, sie zieht sich eigentlich daraus zurück und sie ist eben unfähig mit dieser Feier irgendwie sich zu arrangieren. Es gibt auch noch ein paar andere Familienmitglieder, die sich daneben benehmen und so. Also es ist eine schreckliche Feier wirklich, ganz schlimm. Und sie der Fokus ist eben wirklich auf dieser Figur, die unfähig ist, in ihrer Depression sich da irgendwie rauszulösen und eben ein ziemlich zerstörerisches Verhalten an den Tag legt. Das ist der Kirsten Dunst, der erste Teil. Und der zweite Teil heißt dann Claire, das ist ihre Schwester. Und da sehen wir einige Zeit später nach einem depressiven Absturz, den eben dann Kirsten Dunst hatte, der auch dazu geführt hat, dass ihr Bräutigam sich verabschiedet hat, ist sie jetzt mit ihrer Schwester, deren Mann, Kiefer Sutherland, und deren Sohn auf diesem Landsitz und sie warten quasi auf diesen Planeten. Und Kiefer Sutherland freut sich, weil er ist der Wissenschaftler, er ist fest davon überzeugt, die Wissenschaftler haben eben gesagt, es wird nicht mit der Erde kollidieren und wir werden hier was Unglaubliches sehen, nämlich wie ein Planet ganz nah eben an der Erde vorbei wandert. Seine Frau glaubt das nicht so richtig, die hat Angst. Also die ist eben, fragt sich eben, und was wenn nicht? Was wenn es doch mit der Erde kollidiert? Und Kirsten Dunst erholt sich gerade so ein bisschen von ihrer Depression. Man hat aber auch so das Gefühl, also sie sagt das auch so, sie weiß, dass sie kollidieren werden. Sie sieht das so voraus. Mhm. Und sie legt aber für eben das Verhalten, wie sie vorher sich gezeigt hat, eine erstaunliche Ruhe an den Tag. Also irgendwie so im Auge der ultimativen Katastrophe ist sie dann auf einmal ziemlich gelassen.
Also man braucht diese Vorahnung, dass die Erde der Gefahr ausgesetzt ist, unterzugehen, ja?
Genau, ja.
Okay, das trägt den Film auch irgendwo.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also gut, eigentlich ist es ja sogar so, das hat, glaube ich, Lars von Trier auch dann irgendwann mal gesagt in Interviews, dass er sich dann so dazu entschieden hat, dass eben von Anfang an klar ist, dass die kollidieren werden, weil diese Spannung wollte er eigentlich rausnehmen. Also es ist nicht mehr, es ist eigentlich so, der Zuschauer weiß schon, das wird passieren. Und es geht dann eben eher darum, wie die verschiedenen Figuren damit umgehen und was für eine Spannung zwischen denen existiert. Und das ist, also, das ist darstellerisch unglaublich stark. Es sieht unvorstellbar schön aus. Es sind wahnsinnig ästhetische Bilder. Aber was ich fast am spannendsten finde, ist, obwohl es diese übertrieben romantische Ästhetik hat, finde ich, ist es eigentlich kühl beobachtet. Also man ist nicht, obwohl das ganz schwer zu erklären auch, also obwohl man ständig so eine romantische Szenerie betrachtet und auch zum Teil eben schwülstige Musik und sowas, und obwohl das ja hier ein existenzielles, eine Situation ist und so, ist man trotzdem, nimmt man ein bisschen kühle Betrachterposition ein. Und das finde ich unheimlich spannend, diese bei dir als Zuschauer, also finde ich, transportiert sich so eine Beunruhigung, aber eben nicht so ein hoffnungsloses Schicksalsschluchzen.
Der läuft aber noch im Kino, oder? Mhm. Ich finde die Beschreibung sehr aufregend. Ich muss unbedingt gucken. Das klingt echt
so. Man sagt, dass man in diesem Film einen Einblick bekommt in die Depression, die Lars von Trier selbst wohl hat.
Ja, also das sagt er. Also er sagt ja auch, also ich meine, das im ersten Teil vor allen Dingen auch, ne, oder Anfang des zweiten Teils wird eben gezeigt, wie Kirsten Dunst in der Depression versinkt, und das ist sehr eindrucksvoll, also schrecklich und eindrucksvoll. Also so die Erstarrung, gar nicht so dieses große Rumheulen, sondern eher so dieses vollkommen unfähig sein zu funktionieren und so. Und dann ist eben, und ich glaube, das hat Lars von Trier auch gesagt, dass ja die Grundidee bei ihm auch war, oder dass er eben festgestellt hat, dass Depressive oder er selbst in Situationen, wo es dann wirklich kritisch wird, manchmal mit mehr Ruhe und Gelassenheit reagieren, weil sie ja sowieso das Schlechteste erwarten. Und das ist so ein bisschen das Grundprinzip hier, dass eben dann im Angesicht der ultimativen Katastrophe Kirsten Dunst so eine Stärke entwickelt und eben, also fast sogar sowas wie eine, naja, Fröhlichkeit ist zu stark, aber eben so es schwingt so ein...
Ja, wenn die anderen jetzt in die Depression rutschen, weil es ja so, ist sie schon durch. Also da ist ja dann...
Und
was soll denn noch kommen?
Spannendes Thema.
Ja, also ich find die Idee spannend, ich finde spannend, wie es inszeniert wird. Es sieht toll aus, und ich finde eben spannend, dass es trotzdem so kühl ist. Also es ist so irgendwie... Es ist kein Film, der dich dazu einlädt, dann enthemmt mitzuheulen, obwohl ich das ja immer tue, wenn mich jemand dazu einlädt.
Die Chance kriegst du dann direkt.
Aber in diesem Film ist einfach so, er produziert so eine Beunruhigung. Also ich bin aus dem Kino so rausgegangen und hatte so ein, man hat irgendwie so ein beunruhigtes, irgendwie auch einerseits visuell überwältigtes, aber dann auch wieder so ein distanziertes Gefühl. Man
freut sich, dass doch keine weiteren Planeten in der Nähe sind.
Also ich hatte ja immer bisher gewisse Probleme mit Lars von Trier. Ich finde, dass er ein Genie ist in vieler Hinsicht, was Geschichten erzählen angeht und auch Führung von Darstellern. Aber ich fand eben auch immer, dass er doch ein krankes Schwein ist, und lehne eben viele seiner Filme einfach ab, weil ich nicht unterstützen kann, was sie tun, auch immer Erniedrigung von Frauen und sowas. Ja. Aber in diesem Film, also ich finde, der Film begeistert mich so, dass ich 10 von 10 Punkten gebe.
Was?
Es gibt bestimmt Leute, die diesen Film hassen, und aber für mich tut der Film all das, was Tree of Life vielleicht gerne getan hätte.
Okay.
Ist für mich auf jeden Fall einer der besten Filme des Jahres.
Komm ich rein.
Oh mein Gott, und das hier so in der dritten Hälfte.
Ja,
der Sendung, also ist die Hälfte der Hörer schon eingeschlafen.
Hinten raus, die haut sie hier noch so ein Ding rein.
Ja.
Beeindruckend.
So.
So.
Jetzt schaut ihr hin und findet alle ätzend. Ich stehe dazu.
Nee, ich habe nur noch ein Computerspiel.
Ja, okay. Dann erzähl.
Ich habe mit dem Herrn Giesbert drüber reden muss. Ich habe mir endlich Portal 2 gekauft.
Oh.
Nachdem das jetzt irgendwie reduziert war, gab es irgendwie so eine Sonderaktion. Unsere Hörer PG hat mich darauf hingewiesen. Und dann habe ich das sofort gekauft.
Und
im Fußball steht es wieder 2-2. Meine Festplatte ist fast voll.
Man freut sich, dass Kirsten Lenz unbekleidet ist.
Ja, genau. Das.
Dazu Willems Blog lesen.
Zu unbekleideter Kirsten Dunst?
Ja, ja, der hat da irgendwie Vergleichsfotos.
Ach, diesen Bildvergleich, ja, von Virgin Suicides und.
Genau.
Ja. Ja. Okay. Ja, Portal 2, sehr lustig, sehr humorvoll. Ich bin jetzt irgendwie ein Stück weit ins Chapter 2 rein, ich bin noch nicht so arg weit gekommen, aber bin schon jetzt wieder total begeistert.
Das ist einfach ein lustiges Computerspiel.
Am Anfang so. dieser komische Roboter, den man dann mit sich rumträgt, den man irgendwie durch die Gegend tragen muss, nachdem er sich endlich von seiner komischen Schiene verabschiedet hat. Und dann trifft man GLaDOS wieder, baut sich versehentlich wieder zusammen.
Ja.
Und sie hat mich jetzt gerade als Müll bezeichnet. Und nachdem ich sie da ignoriert habe, weil man ja grundsätzlich nicht spricht in diesem Spiel, hat sie dann gerade irgendwie, das ist so dieser herrliche Humor, der da immer so durchkommt, so, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich dich Müll genannt habe. Da du irgendwie nicht reagiert hast, dachte ich, du hättest es vielleicht nicht mitbekommen. Deshalb musste ich dich jetzt gerade eben nochmal Müll nennen.
Wir müssen das mal zu zwei spielen.
Ja, das ist ja auch
Multiplayer-mäßig.
Gibt's einen Multiplayer-Koop-Modus, den ich allerdings auch noch nie ausprobiert habe. Ja, den müssen wir unbedingt mal.
Wir sprechen nächste Woche nochmal ausgiebig drüber.
Dann machen wir das. Ja, mehr habe ich auch nicht.
Vielleicht können wir uns jemanden ein Audiobuch schicken, der das auch schon gespielt hat und vielleicht mal sagen, hier, war gut oder nicht gut.
Ja.
In 1.30.
In 1.30, gebt euch Mühe.
Gab es noch irgendwelche interessanten Beiträge im Chat?
Wir haben hier live Fußballkommentar, das Spiel ist aus, 2-2.
Wer denn?
Nürnberg und
Stuttgart.
Der Ballverein. Ist
das richtig? Was ist denn hier, Kaiserslautern gegen Freiburg?
Keine Ahnung, das ist hier unbekannt. Dann wurde erwähnt, dass auch gute Schauspieler manchmal ihre Miete bezahlen müssen und
deswegen bei Uwe Boll mitspielen.
Dass Ben Kingsley mal...
Kriegt man von Uwe Boll so viel Geld? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Wahrscheinlich genug, um die Miete zu bezahlen.
Uwe Boll finanziert auch seine ganzen Filme selbst.
Ganz ehrlich, von diesen Hollywood-Schauspielern zahlt niemand Miete, oder? Ich meine, die haben alle gekaufte Häuser, die irgendwie im Zweifel...
Aber auch die müssen
ja bezahlen. Vielleicht für Ex-Frauen Miete zahlen oder so.
Ja, der Gärtner muss bezahlt werden, der Chauffeur, Butler.
Ja. Stimmt. Also okay, Sigourney, ich verzeihe dir.
Okidoki.
Konzert.
Oh ja, das hatte ich jetzt schon vergessen.
Deswegen habe ich es ja aufgeschrieben.
Ja, dann fangen wir an.
Am 21. November, das ist ein Montag,
ja,
wird Ben Shado und Pele Caster unterstützt von zwei Musikern von Premier UK.
Nämlich dem Michi und dem Dirk.
Ein Konzert in der Pinken Bar geben.
Ja.
Es wird ablaufen, wie es immer abläuft. Es gibt Cocktails und es gibt Musik und dann nochmal Cocktails und dann nochmal Musik und wer dann immer noch nicht betrunken hast, kriegt noch einen Drink. Start haben wir jetzt gerade spontan festgelegt. Konzert geht um 8 Uhr los. Ach, Einlass ab 7:30.
Dabei sein kann jeder, der uns eine E-Mail schreibt.
Genau, wer kommen möchte, muss sich anmelden, weil die Pinke Bar ist geheim.
Und begrenzt Platz.
Genau. Also schnell schreiben an info@sneakpod.de. Oder freundet euch mit dem Sneakpod an und schreibt uns im Facebook oder edit uns.
Ich versuche das zu koordinieren.
Die Claudia ist Chefkoordinatorin geworden. Oder?
Ja, ja, also.
Geworden klingt so, als hätten wir dich gewählt. Wenn du sagst, ich habe das anders gerissen. Ja, die Claudia hat entschieden, dass sie das übernimmt.
Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall, dass Ben und Pele wiederkommen und wir freuen uns auch, dass Michi und Dirk wiederkommen. Also
genau.
Es wird wieder gut.
Ja, und wer das noch nicht erlebt hat, ja wahrscheinlich die eine oder andere Folge gehört, wo wir darüber gesprochen haben. Aber das ist mal eine ganz besondere Atmosphäre, weil die Pinke Bar ist irgendwie eher ein Wohnzimmer und da sind dann Musiker und spielen so Lieder, die da, also ich finde, das passt immer so gut daher. So die Stimmung ist immer schön und es gibt ein bisschen was zu trinken und ja.
Karten werden wie immer verlost. Ganz
gerade haben wir gesagt, Leute sollen sich per E-Mail anmelden.
Ja.
Ja.
Also, wenn ihr zu uns nach Frankfurt kommen wollt.
Genau, Pinke Bar ist in Frankfurt.
Schreibt uns
eine E-Mail. Im Nordend?
Ja.
Irgendwo in der Nähe vom Friedhof.
Genau.
Der ist sehr groß genug.
Ja, und wir freuen uns sehr.
Genau, wir freuen uns auf Ben und auf Pele und auf die anderen beiden Jungs. Und auf alle unsere Hörer, die dann kommen.
Genau, und vielleicht machen wir dann ja auch wieder ein, mal sehen. Wenn wir es schaffen, dann haben wir vielleicht auch wieder Ben zu Gast im Sneakpot. Was heißt, dass dann Ben offiziell dieses Jahr öfter im Sneakpot war als bei den Flimmerhäuten? Nein, das
stimmt nicht ganz. Aber es heißt wahrscheinlich auch, dass die Folge, die am 22. November kommen sollte, wahrscheinlich erst am 23. kommt.
Ja, das hatten wir ja schon.
Das können wir ja schon mal ankündigen.
Ja. So war das jetzt ja auch.
Also, info@sneakpot.de und einen fantastischen Konzertabend erleben.
Ja, genau. Mit uns.
Genau.
Ich glaube, das war's.
Übernachtungsmöglichkeiten? Man kann vor der Pinken Bar im Grünstreifen zelten.
Das wird spätestens morgens laut.
Ja, ja, und spätestens irgendwann so gegen 10 Minuten, nachdem du dein Zelt aufgebaut hast, hält die Polizei, kommt die an und sagt, hören Sie mal.
Ja, hier nicht.
Lagerfeuer ist verboten.
Aber ihr habt dann dort Gesellschaft, weil mein kleiner Bruder muss auch im Park zelten, da die Band in seiner Wohnung.
Genau.
Okay.
Dann hört ihr uns nächste Woche und wir hoffentlich Audioboos von euch.
Ja. Genau, da fällt mir was ein. Was? Haben wir eigentlich den Audioboo, den uns vor ewigen Zeiten mal der Barbaros und der Marco, Marco geschickt hat? Haben wir den irgendwann mal
den haben wir noch nicht gewürdigt? Nee.
Das spielen wir.
Schreiben wir auf die, für die nächste Folge schon mal auf.
Warum genau. machen wir das nicht jetzt?
Weil wir den Audioboo nicht dabei haben.
Genau. Ah, okay.
Also bis wir den aus dem Internet runtergeladen haben, ist die Sendung vorbei.
Vergessen.
Ja. Okay. Ich habe es nicht alles runtergeladen.
Okay. Ja, gut.
Na gut,
dann gehen wir den beim nächsten Mal.
Ja. Also.
Haben uns aber trotzdem gefreut. Okay, genau. Bis bald.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.